Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Zwischen den Welten mit mir, Christina Eberitsch, und wieder der lieben Silja an meiner Seite. Hier in dem Podcast übersetzen wir wieder für euch zwischen Herz und Verstand, zwischen Kopf und Gefühl. Und heute haben wir das Thema mitgebracht, was denn Neurodivergenz mit Partnerschaften wirklich macht. Also, welche Auswirkungen haben ADHS, Autismus und andere Divergenzen so auf eure Beziehung wirklich. Aber erstmal, hi Celia, schön, dass du wieder da bist.
Hallo Christina und hallo zusammen. Ja, ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
Wir haben uns ja eben im Vorfeld schon ein kleines bisschen drüber unterhalten, was wir unseren Hörern heute so mitgeben wollen. Und ich starte mal mit einer kleinen Geschichte. Denn in meiner Praxis sitzen immer wieder Paare, die quasi auf eine Diagnose hinfiebern. Weil sie glauben, wenn ich erstmal diese ADHS-Diagnose habe, dann wird alles gut. Oder wenn ich diese Autismus-Diagnose habe, dann wird alles gut. Und das Spannende ist, mit alles gut verbinden diese Paare oft mit, dann führen wir eine ganz normale, durchschnittliche Beziehung. Ja, leider muss ich sagen, 100%, in 100% der Fälle sieht es eben nicht so aus. In 100% der Fälle läuft das anders. Und dann sind Partner, Partnerinnen enttäuscht. Und darüber möchte ich heute so ein bisschen mit dir sprechen. Was heißt es denn, neurodivergent zu sein? Auf was muss man in einer Beziehung achten? Und ich weiß nicht, hast du irgendwie Erfahrung damit in deinem Freundes- und Bekanntenkreis, dass man dann auch so ein bisschen Abschied von dem Leben nehmen muss, wie man es sich vorgestellt hat?
Auf jeden Fall. Also ich habe durchaus schon Freunde gehabt, die auch eine Diagnose bekommen haben. Für mich ist das immer noch, da kommt so ein zweites Ding rein, weil derjenige, der die Diagnose gekriegt hat, für den ist das immer so ein, für den wird vieles gut, weil er endlich versteht, was mit ihm ist und was sonst noch so ist und sonst wie. Das ist für ihn wirklich dann auch eine wichtige Geschichte. Und für die Partnerschaft wird aber nicht alles gut. Und diesen Punkt, weil man stellt es nicht einfach ab. Gerade Autismus gibt es noch nicht mal ein Medikament dafür. Bei ADS gibt es ein unterstützendes Medikament. Aber es ist nichts, was irgendwie halt hilft im Endeffekt, um dann wirklich normal zu sein. Man wird nicht normal dadurch.
Genau.
Und ich glaube schon, dass da dieser Gedanke, alles wird gut, dass man sich davon erstmal verabschieden muss im ersten Moment. Und ich glaube, dass da auch eine gewisse, ja, Verarbeitung nötig ist.
Ja, definitiv. Das erlebe ich auch immer wieder bei Paaren. Die sind wirklich traurig darüber. Die sind traurig, dass sie jahrelang gekämpft haben, nicht wussten vielleicht, was los ist, mit Chaos. Und anderem zu kämpfen hatten, jetzt endlich die Diagnose haben und denken, jetzt können wir uns entspannen. Und jetzt ist das wieder nicht so. Also ich habe ein Paar begleitet, da war das ganz krass. Die hatten schon gute 15 Jahre wirklich gekämpft, ohne zu wissen, was los ist. Es herrschte Unordnung, Absprachen wurden nicht eingehalten, Wochenendplanung war wirklich schwierig, weil dann der Akku einfach leer war von der kompletten Woche schon. Und dann kam diese ADHS-Diagnose und dann kamen die Tabletten und dann saß der Mann trotzdem bei mir und war so unglücklich. Ich sagte, aber hier stehen immer noch die Kartons im Flur. Die wollte sie doch ausräumen. Aber der Keller, der sieht immer noch so und so aus. Und am Wochenende lag sie nachmittags wieder auf der Couch. Ja, das ist normal. Das ist total okay. Und immer wenn wir darüber auch gesprochen haben, hey, wie könntet ihr es euch denn leichter machen? Also sprich, wie könntet ihr euer Leben an das anpassen, wie ihr halt gestrickt seid? Das ging nicht. Also Arbeit reduzieren unter keinen Umständen. Und das ist das, wo zwei ganz schwierige Sachen aufeinandertreffen. Ich will mein Leben so behalten, wie es ist und bin traurig darüber, dass der andere oder eine Person vielleicht das jetzt gerade nicht schafft zu erfüllen. Krass, wenn ich das so ausspreche, dann hört sich das eigentlich schon nach einem Himmelfahrtskommando
Auf jeden Fall.
an.
Also das kann ja nicht gut gehen. Aber es ist halt dann ganz häufig so, dieser Wunsch nach dem Normalsein. Ich glaube, dass das halt viele, ja, Personen einfach auch, also Personen mit Diagnose oder ohne Diagnose, die einfach also irgendwie neurodivergent sind, halt immer haben, weil sie immer dieses Gefühl haben von, ich bin anders. Ich fühle anders. Also bei meinem Sohn war das der Grund für die Diagnose. Er wollte wissen, warum er so anders ist als alle anderen. Und das ist ja durchaus ein Wunsch einfach oder eine Frage, weil man wird nie so sein wie die anderen. Und wenn man dann die Diagnose hat, dann hat man das auch noch bestätigt. Ich glaube, dass das wirklich auch eine Verarbeitung notwendig ist deswegen. Und gerade wenn ein Partner dann, der eben vielleicht nicht neurodivergent ist, die Erwartung hat, jetzt wird alles gut, jetzt weiß derjenige, was da ist und jetzt kann er das einfach abstellen, ist das einfach eine ganz falsche Erwartungshaltung, glaube ich.
Definitiv, weil dieses Abstellen meist überhaupt nicht eintritt, sondern eher ein, boah, jetzt würde ich mir gerne mal erlauben, wer ich bin. Gerade Menschen mit Autismus erlebe ich, dass sie auch ein Jahr danach noch sagen, boah, ich bin noch total in der Selbstfindung. Ich muss erst mal gucken, wer bin ich denn jetzt? Ich lerne mich ganz neu kennen und erlauben sich auch Dinge, die sie dann viele Jahrzehnte sich nicht erlaubt haben. Das ist total krass. Und was das andere, was mir noch wichtig ist zu sagen, dass sich Paare natürlich mit anderen vergleichen. Bin ich normal? Kann ich das erreichen? Und dann habe ich auch immer wieder Familien, die gerne normal wären, die versuchen da sich in dieses System reinzupressen und dann haben die vielleicht so ein rein Endhaus mit Rollrasen, den zwei ADHS-Kindern, dem ADHS-Papa. Und die passen da nicht rein. Die Kinder können eigentlich kaum draußen spielen, wild sein, weil die Nachbarschaft ist, wie sie ist. Und dann sage ich auch mal, okay, hört mal zu, ihr braucht eigentlich ein anderes Lebensumfeld. Irgendwie in einem Dorf, am Waldrand, wo ihr alle sein könnt, wie ihr wirklich seid, ohne Stress zu haben. Und das ist für viele kaum vorstellbar, weil der Vergleich ganz, ganz wichtig ist. Und mir kommt gerade der Gedanke, weil der Vergleich natürlich auch Orientierung gibt. So muss ich das machen. Nur auf sich selber zu hören, bedeutet vielleicht auch Unsicherheit.
Ja, und
Ja.
gerade wenn Kinder dann noch im Spiel sind, ist ja ganz häufig. Also wie viel Vergleich gibt es in Grundschulen und in Kindergärten und so weiter, zwischen den Eltern ja auch. Wie, dein Kind kriegt jetzt hier keine Gurke mit in den Kindergarten? Was? Also nichts Gesundes? Also wie viel wird schon in dem normalen Bereich da verglichen und gemacht und getan und auch gewertet? Dann ist es ja noch mal schwieriger, sich einzugestehen, okay, mein Kind ist nicht so wie die anderen Kinder, das ist anders, ja. Und schon so eine Diagnose bei einem Kind kann eine Beziehung und eine Familie total durcheinander bringen im Endeffekt.
Ja.
Und dann halt dann noch zu sagen, jetzt geben wir auch noch diesen Schein von unserem Leben auf, ja. Weil innerlich wissen die im Zweifel auch, dass sie nicht so sind wie die anderen Paare. Ja? Sie wünschen sich das vielleicht, wenn sie sich vergleichen und ähnliches. Aber innerlich weiß man ja dann doch irgendwie, zumindest der neurodivergente Part weiß, denke ich, dass er das nicht ist. Dass er nicht so normal ist wie die anderen da draußen. Also, weil irgendwas spüren die meisten ja schon, sonst würden sie ja gar nicht anfangen, eine Diagnose irgendwie anzustreben. Und ja.
Ja, definitiv. Und trotzdem erlebe ich es natürlich immer wieder bei den Paaren, dass sie irgendwie versuchen zu verstehen, wie müsste ich denn eigentlich sein? Wie könnte ich denn sein, um überhaupt irgendwie gut hier durchzukommen? Und das zieht sich schon das ganze Leben durch und das zieht sich auch durch die Partnerschaft. Also ich hatte gerade gestern eine Klientin bei mir sitzen, die sich auch fragte, wie muss ich denn sein, dass meine Partnerin mich überhaupt wieder gut findet? Wie soll ich das denn sagen? Wie soll ich das machen? Die dann mir gegenüber saß und aufzählte, was sie schon alles tut. Und da war ganz viel Verzweiflung, wie muss ich sein, damit das klappen kann? Da war kein einziges Mal ein, ich bin gut so, wie ich bin und der andere Part darf auch mitmachen. Sondern neurodivergente Menschen sind häufig damit beschäftigt, irgendwie sich zu vergleichen, um zu wissen, wie das gehen kann, damit sie mal nicht der Buhmann sind. Ja. Und das
Und
funktioniert
gerade.
aber nicht. Das funktioniert nicht in Beziehungen, das funktioniert leider, leider nie. Das ist eine schreckliche Erkenntnis.
Ja, und gerade wenn dann der Punkt kommt, wo ja, also wenn man schon in Beziehungen ist und eben nicht als Kind diagnostiziert wird, sondern eben als Erwachsener später, dann hat man verdammt viel auch schon durchgemacht in seinem Leben, wo man immer angeeckt ist und anders war, ohne zu wissen, warum. Und dann kommt dieser Punkt, wo man jetzt irgendwie eine Begründung hat, warum man anders ist und im Zweifel trotzdem es nicht wahrhaben will oder aber selber sagt, oh ja, das kann der Grund sein, das ist, warum ich immer anders bin. Und dann muss die andere Person aber sich damit halt auch arrangieren, dass es so ist, weil es heißt ja nicht, nur weil ich eine Diagnose habe, kann ich jetzt normal sein. Also nur weil mir zum Beispiel ein Bein fehlt, kann ich jetzt nicht plötzlich anfangen zu rennen. Das funktioniert halt nicht. Nur weil ich jetzt gemerkt habe, dass mir ein Bein fehlt. Also da ist einfach so ein Punkt, man kann dann nicht einfach wieder ja, normal werden dadurch, nur weil man es jetzt weiß. Und damit muss irgendwie halt auch ja, weiter mit dem anderen gedacht werden und auch für den anderen mitgedacht werden. Also man muss halt schon sich auch in den anderen hineinversetzen und darf manchmal einfach auch nicht verlangen, okay, es ist jetzt so, du weißt das jetzt, jetzt kannst du das abstellen.
Ja, definitiv. Und ich habe dir das vorhin von mir selber erzählt. Und ich erzähle das jetzt nochmal, weil das ein total gutes Beispiel ist. Ich liebe Struktur. Ich liebe es zu wissen, was passiert. Und ich liebe es, wenn mein Mann mir 10-mal das Gleiche erzählt. Das passiert morgen, das mache ich danach, das ist mein Plan, das ist meine Idee. Und ja, auch der ist manchmal natürlich genervt davon und sagt dann, ja, aber wir haben das doch aufgeschrieben. Egal, kannst du es mir nochmal erzählen? So, und ich bin mittlerweile in der Lage, das genau so zu formulieren. Ich glaube aber auch, dass ich noch vor einigen Jahren dann eher gemeckert habe und dann gesagt habe, du erzählst mir gar nichts. Und heute schaffe ich das dann eher zu sagen, ich will es nochmal hören, bitte nochmal.
Ja, aber das ist dann auch großartig von deinem Mann, dass er dann zwar sagt, oh, es steht doch da und es dir dann trotzdem erzählt. Das ist
Ja.
einfach großartige Unterstützung, die du in dem Moment dann brauchen kannst. Und es ist auf dich eingegangen.
Ja, definitiv. Natürlich muss man nochmal nachfragen. Und rumgedreht ist das ja aber genauso wichtig. Ich versuche auch mitzudenken, wie denkt denn mein Mann und was braucht denn der und wie kann ich das jetzt formulieren oder was macht ihm Stress? Und bereite dann manchmal auch schon Dinge vor. Nicht, weil ich die Mutti spiele, sondern weil ich weiß, wie auch er tickt und wir aufeinander Rücksicht nehmen. Und das ist ein ganz schmaler Grat zwischen ich übernehme wirklich Verantwortung für den anderen, ich mag, gehe also in so eine Elternteilrolle und hey, ich bin einfach nett, fürsorglich, wie man das in Partnerschaften macht, dass man aufeinander Acht gibt. Das ist ein ganz schmaler Grat und darüber muss immer wieder auch diskutiert werden. Weil viele Paare das Gefühl haben, ja toll, ich bin die Mutti von dem anderen. Nee, das darf nicht passieren.
Ja, das ist dann nicht mehr auf Augenhöhe. Da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen.
Ja, genau. Ja, und
Ja.
das ist aber auch gar nicht so einfach, das wirklich rauszufinden. Was ist noch normales Kümmern oder angemessenes Kümmern und was ist schon Elternteilrolle? Da brauchst du immer wieder einen Austausch drüber. Ja.
Ja, auf jeden Fall.
Und du hast vorhin noch einen richtig guten Punkt angesprochen. Dieses Aussprechen von Offensichtlichem, dass das auch neurodivergenten Menschen gar nicht immer so gut gelingt. Magst du das nochmal erzählen?
Das, ja, es ist auf jeden Fall so. Also, wenn ich darüber nachdenke, dass halt die Sachen immer offensichtlich für alle da liegen und man sagt, so muss das doch sein, weil das ist normal. Ich glaube, dass viele neurodivergente Menschen da gar nicht dieses Offensichtliche haben, weil die nehmen alle Sachen komplett anders wahr. Und dann ist das nicht offensichtlich. Da kannst du sagen, mir ist kalt und im nächsten Moment. Meinst du eigentlich, machst Fenster zu? Und der andere sagt, ja, okay, dann zieh dir was an. Ja, also das ist nicht offensichtlich, dass das für viele Menschen so total offensichtlich ist. Das ist einfach nicht immer da. Also ja, man kennt es ja von Autisten, diese Geschichten quasi immer mit diesen Sprichwörtern. Wenn irgendwer was sagt und der sagt, wie? Und erstmal auf seine Schuhe guckt, so von wegen, du stehst auf dem Schlauch. Dann
Ja.
guckt er erstmal auf seine Füße und denkt so, hä, ich stehe auf keinem Schlauch, wo bin ich denn hier? Ja? Und da kann er dieses Sprichwort schon 7-mal gehört haben. Im Zweifel nimmt er trotzdem erstmal wahr, hä, Schlauch, Moment. Bis er wieder das aufruft. Also dieses Offensichtliche, was für normale Menschen, wir sagen jetzt immer normal, es ist ja, also für
Neurotypische.
neurotypische Menschen, genau, einfach ganz offensichtlich und klar ist. Das kann für denjenigen völlig absurd sein. Also, wir haben das hier zu Hause mit meinem Sohn regelmäßig. Situationen, wo ich immer so denke, Kind, wie bitte? Warum? Also, ja, du stehst da auf dem Schlauch und er sagt dir, warum? Da ist kein Schlauch. Welcher Schlauch? So, und er meint es nicht böse. Das ist
Nein,
einfach
gar
ihm
nicht.
nicht offensichtlich.
Ja. Und witzigerweise geht es aber andersrum ja genauso. Manchmal ist für neurodivergente Menschen was total offensichtlich, das ist ja logisch, das macht man so. Und die gehen dann aber häufig davon aus, dass das auch für andere logisch ist und sagen das nicht mehr. Also, ne, wie man Dinge macht, wie man, oder dass man den anderen liebt. Das war ja, glaube ich, vorhin auch so der Aufhänger. Nicht, man muss nicht immer wieder sagen, ich liebe dich, weil ich bin ja hier, ist ja alles in Ordnung. Und der neurotypische Mensch will es aber vielleicht gerne nochmal hören und weil es einfach schön ist und weil es romantisch ist. Und der neurodivergente Mensch denkt sich so, hä, warum? Das macht doch gar keinen Sinn. Ich habe es jetzt einmal gesagt. Fertig. Das gilt, bis ich was anderes sage.
Ich habe doch entschieden, eine Beziehung mit dir zu führen. Wieso sollte das jetzt in Frage stehen, nur weil ich nicht gesagt habe, ich liebe dich? Das ist definitiv auch was, ja. Auf jeden Fall. Verstehen neurodivergente Menschen, glaube ich, manchmal einfach nicht. Also es gibt
Dass sie das
diese,
nochmal sagen müssen.
ja,
Ja.
dieses einfach, dieses nochmal wiederholen und nochmal wiederholen, warum? Also das ist doch völlig klar, ja. Also ich wäre doch mit einem Menschen nicht zusammen, wenn ich den nicht lieben würde. Also dann würde ich doch gehen. Also, wenn ich nicht vorhabe, eine Partnerschaft zu führen, dann bin ich doch nicht da. Also.
Ja, genau. Und trotzdem muss man auch da so ein Stück weit Rücksicht immer wieder nehmen. Und ich gebe das ganz oft Paaren mit, gerade. Ja, doch, häufig tatsächlich dem männlichen Part. Speichert euch sowas ins Handy ein, dass dann so eine Erinnerung aufploppt. Habe ich meiner Frau heute schon gesagt, dass ich sie liebe? Habe ich schon was Nettes für sie gemacht? Oder sich auch Dinge in Erinnerung rufen? Boah, meine Partnerperson, die hat in den letzten Jahren wegen der Kinder zum Beispiel viel zurückgesteckt. Oder meine Partnerperson trägt viel hier im Haushalt. Ich könnte mal Danke sagen. Dinge, die wir also vergessen. Aus Rücksicht, uns einzuspeichern ins Handy, dass wir es immer mal sagen.
Ja, das ist dann auch einfach von beiden Seiten ja möglich. Im Zweifel kann sich auch die andere Person einspeichern, derjenige liebt mich, ja, auch wenn er es nicht sagt. Weil ich glaube, da ist kein Zweifel dran. Also das ist, und ich glaube auch nicht, dass die andere Person wirklich dran zweifelt. Sie würde es halt gerne hören, ja, aber wenn die Person es einfach nicht hinkriegt, es zu sagen, dann muss man sich halt immer wieder ins Gedächtnis rufen und auch eben annehmen, dass eben ein über den Arm streichen ein Ich liebe dich sein kann. Es wird halt nicht gesagt in dem Moment, ne? So, es ist halt, ich glaube, es ist schwierig und ich glaube, um das Thema vom Anfang nochmal zu nehmen, es ist ja wirklich diese Erwartung, wir werden normal. Wir wissen jetzt endlich, was bei uns vorher nicht gestimmt hat. Ja, so. Die ist einfach, ja, ich glaube, die müssen wir enttäuschen.
Voll. Und das ist ja schön, wie du das gerade formuliert hast, dieses endlich wissen wir, was ist. Das ist bei vielen genauso. Und dann müsste der Satz weitergehen mit, endlich müssen wir nicht mehr normal sein.
Das stimmt.
Schön. Das ist doch ein total guter Abschluss. Und ich glaube, du hast gerade ein schönes Thema angeteasert, unbewusst, an dem wir weitermachen können, nämlich diese emotionale Abhängigkeit. Was das bedeutet, wenn ich es immer wieder von dem anderen einfordere, der muss das machen. Weil du hast gesagt, ich kann mir ja auch einspeichern, ich weiß, der andere liebt mich, ich muss es nicht nochmal hören. Würde aber bedeuten, ich mache mich emotional unabhängig. Das ist für viele Menschen mit großer, großer Angst verbunden.
Ja,
Sehr
definitiv.
cool. Schön. Silja, ich danke dir. Liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, ich hoffe, ihr habt wieder ein paar neue Ideen bekommen, was Neurodivergenz in Partnerschaften wirklich bedeutet und könnt euch ein Stück mehr erlauben, einfach ihr selbst zu sein.
Oh ja, das würde ich euch allen wünschen.
In diesem Sinne, eine wundervolle Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao!
Tschüss.